Wir sind miteinander auf einer kleinen Reise. Ihr seht hier, unser Klappfahrrad steht noch da. Koffer sind auch noch da. Und wir sind auf einer Reise durch den ersten Timotheusbrief. Und wir schließen heute dieses Kapitel ab. Wir schließen heute dieses Buch, den ersten Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, ab. Von manchen habe ich schon gehört, hey, das war eine echt coole Serie. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte richtig Freude dran an diesen Themen, die wir miteinander angegangen sind. Und wir sind zum Beispiel das Thema angegangen, umkämpftes Gut. Ja, wir haben gesehen, da gibt es Güter, geistliche Güter, die umkämpft sind. Wir haben miteinander angeschaut, das Fundament des Glaubens, was trägt eigentlich unseren Glauben, was ist da unten drunter? Ihr seht die Übersicht auf der nächsten Folie. Und ihr seht dann auch, als drittes haben wir dann das Geheimnis des Glaubens angeschaut. Und dann kam Ehrfurcht, kam den letzten Sonntag. Und heute möchte ich uns einladen, das Thema Glauben weiter anzuschauen. Wir waren am Freitagabend beim Reformationsgottesdienst in der Kirche, in der Stadtkirche. Und ja, wir waren so zusammen als Leute, die das vorbereitet haben, hatten eine Gebetszeit. Und dann denkst du so im Gebet, Gott, was willst du eigentlich jetzt tun hier in Esslingen? Was ist dein Plan? Was liegt dir auf dem Herzen? Was ist von dir gedacht für uns Esslingen? Was können wir jetzt segnend über Esslingen aussprechen? Ich meine, es ist herrlich, wenn die Evangelische Allianz, wenn viele, viele Christen aus allen Gemeinden zusammenkommen, miteinander Gottesdienst feiern. Das sind immer auch Momente, wo Gott was besonders tun will. Und in mein Herz fiel es ganz deutlich und ganz klar, Gott möchte eine Glaubensbewegung initiieren. Und wenn ihr mal schaut, die Themen, die wir angegangen sind, und jeder Prediger hatte die Freiheit, er hatte sein Kapitel, aber er war völlig frei in der Gestaltung dessen, was er sagen wollte. Wir wollten einfach nur die Kapitel mal durchgehen. Wir hoffen, ihr habt auch schon die Kapitel vorgelesen, habt ein bisschen mit reingeschaut, habt euch reingegraben in diesen Brief, den Paulus an Timotheus schrieb. Und interessant ist, dass das Thema Glaube immer durchgeht. Beim umkämpften Gut, erinnert ihr vielleicht noch, gibt drei geistliche Güter, die wir angeschaut haben. Glaube, Hoffnung und Liebe, die aber umkämpft sind. Und Paulus schreibt seinem Timotheus ins Herz. Er ermutigt ihn. Er will eine Botschaft in sein Herz noch hineinlegen. Timotheus, die Zeiten der Verführung und Verfolgung kommen. Halte das fest. Und an David, das Fundament des Glaubens. Veränderung geschieht durch Anschauen, nicht Anstrengung. Habt ihr das noch im Kopf? Nicht wir müssen den Glauben hervorbringen. Das Fundament ist, dass Gott den Glauben schafft in uns. Wow, Wahnsinnsbotschaft. Und dann noch das Geheimnis des Glaubens. Wohin führt denn der Glaube? Und wir haben gesehen, Gottes Geist offenbart uns geistliche Wahrheiten, die plötzlich aufgehen können. Der Glaube führt dich rein, dass wir geistliche Zusammenhänge plötzlich entdecken, dass die Geheimnisse des Himmels sich für uns öffnen. Wow, oder? Und eins der Geheimnisse ist die Ehrfurcht, Gottseligkeit. Gott ernst zu nehmen in unserer Zeit. Und jetzt Glaubensbewegung. Also ich möchte einfach diese Dynamik, die entstanden ist, weiternehmen und ich hoffe, zu einem Ziel bringen. Und ich werde euch einladen am Ende, dass wir hier, ja, dass wir nochmal Segen empfangen am Ende durch einen Segenstunnel. Aber ich sage noch was dazu. Ich möchte einen Satz nochmal vorne wegstellen aus einem Bibelkommentar, Edition C, Fritz Grünzweig hat den geschrieben, dass wir nochmal wissen, um was geht es eigentlich bei diesem ersten Timotheusbrief oder insgesamt in den Pastoralbriefen, zu denen der Titusbrief und dann der zweite Timotheusbrief ja gehört. Wir haben in den Pastoralbriefen, dieses Zitat habe ich euch mitgebracht, die Briefe eines alten, erfahrenen und bewährten Zeugen Jesu vor uns, der sich dem Martyrertod nahe wusste und der in der sich zuspitzenden Entwicklung der Verfolgung und Verführung seinen jüngeren Mitarbeitern und damit der nun folgenden Generation der Christenheit aus der Fürbitte heraus sagte, worauf es nun ankam. Das war das Anliegen des Paulus. Das hat ihn gepackt. Ein erfahrener Mann, ja, der am Ende, als er merkt, die Zeiten spitzen sich zu, noch etwas weitergibt, sein Herz austeilt an den Timotheus. Und ich glaube, in unserer Zeit, in der Zeit, in der wir gehen, wird dieser Brief wieder ganz neu wichtig und bekommt ganz neu Bedeutung. Also, wir steigen jetzt heute ein in das 6. Kapitel. 5 und 6 ist der Abschluss. Ich habe meine Betonung jetzt auf dem Glauben gelegt heute. Und hier finden wir wieder diesen Begriff des Paulus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Interessant ist, dass im 1. Kapitel, im Vers 18, er diesen Begriff schon nennt und den Timotheus ermutigt. Und interessant, dass er es am Ende wieder tut. Das heißt, dieser Begriff Kämpfe, den guten Kampf des Glaubens, der umrahmt praktisch den Brief so ein Stück weit. Er wiederholt das, was ihm wichtig ist, am Ende nochmal. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir hatten hier vor einiger Zeit einen Gast da, schon 2, 3, 4 Jahre her. Und die Person hatte dann eine Prophetie für uns als Gemeinde. Und sie sagt, oh, ihr seid eine liebe, freundliche Gemeinde. Aber Gott möchte euch noch einen Schritt weiterführen. Er möchte euch zu einer Armee machen. Das haben wir damals so gehört und genommen. Und je länger die Zeit vergeht, umso mehr merke ich, da liegt echt etwas drin. Gott will aus lieben, netten Christen, und das seid ihr, ich sehe eure Gesichter, lieb und nett und freundlich, ihr werft nicht mit Tomaten oder Eiern oder sonst irgendwas, ihr seid da, ihr hört zu, er will aus uns Kämpfer machen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich bin davon überzeugt, die Zeit, in der wir uns reinbewegen, die braucht Kämpfer. Jetzt ist aber nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut. Das müssen wir wegnehmen. Es ist ein Kampf des Glaubens. Und das schauen wir uns an. Was bedeutet das? Dieser Glaube, was steckt in diesem Glauben dahinter? Was bedeutet eigentlich kämpfen? Das griechische Wort für kämpfen heißt agonizomai. Und es heißt, unter Anfechtung und Gegnerschaft bestehen können. Es kommt Anfechtung, es kommt Stress auf mich zu und ich will bestehen können. Ich werde heute versuchen, die Predigt von der Struktur her mit diesen Begriffen oder Bildern zu füllen. Nur, dass ihr wisst, wo ihr seid. Ich bin gerade noch in den Vorbemerkungen. Ja. Ein Wort kann ich schon anschreiben. Es geht um Glaube. Das ist das große Thema. Es geht um den Glauben. Der Glaube, der unser Leben prägt. Und ihr seht in der zweiten Beschreibung Mühen. Kämpfen heißt auch, ich mühe mich, ich nehme Mühen auf mich, auf dem Weg zum Ziel. Also, wir haben praktisch ein Ziel. Und wir sind irgendwo. Du bist mit deinem Leben, irgendwo bist du gerade, irgendwo stehst du, geistlich, in deiner natürlichen Entwicklung als Mensch. Vielleicht bist du ein Teenager, vielleicht bist du schon ein älterer Typ. Egal wo, aber irgendwo steht, unser Leben ist einem Weg vergleichbar. Und kämpfen heißt jetzt, auf dem Weg bin ich bereit, Mühen auf mich zu nehmen. Und ihr Lieben, manchmal denke ich, und ich weiß, ich betone heute nur eine Seite der Medaille, es gibt auch eine andere Seite. Es gibt die Medaille, die Seite der Ruhe. Wir kommen bei Gott zur Ruhe und wir können bei ihm genießen. Wir können bei ihm aufatmen. Wir sind bei ihm zu Hause. Aber es gibt auch die Ebene des Kampfes. Es gibt im Christentum die Ebene des Sich-Mühens. Es gibt die Ebene, Leid und Schmerz zu tragen. Es gibt die Ebene, nicht gleich aufzugeben. Jemand hat einmal englischer Präsident Churchill kam in eine Veranstaltung und er sollte sagen, nicht der jetzige, entschuldigt, ja, alter englischer Präsident, der Zweiten Weltkrieg. Er sollte ein Rezept geben für Erfolg. Und der ganze Saal war voll. Und Churchill kommt nach vorne, nimmt das Mikrofon in die Hand und sagt, never, 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 ever give up. Und setzt sich wieder hin. Das war sein Vortrag. Da steckt was dran. Bei vielem, im Beruf, im geistlichen Bereich, gib nicht auf. Entwickle eine Durchhaltekapazität. Ich weiß, es kommt gleich wieder, wir denken gleich wieder, und wenn ich auf dem falschen Weg bin, das gibt es. Wichtig ist, dass du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang versucht, eine Leiter hochzuklettern, um am Ende des Lebens zu merken, die Leiter steht am falschen Baum. Blöd. Da ist alles Durchhalten blöd. Aber wenn du weißt, du bist auf dem richtigen Weg, Und ihr Lieben, mit Jesus, das kann ich, wenn du Jesus heute noch nicht kennst, ich will dir das sagen. Ich gebe jetzt, 1986 habe ich Jesus mein Leben gegeben. Unsere Ehe war eine Katastrophe, die wäre auseinandergegangen. Jesus hat unsere Ehe gerettet, hat mir geholfen, einigermaßen Vater zu sein und hat mir auch geholfen, durchzuhalten bis heute. Ich möchte keinen Monat zurück. Ich kann dir von meinem Leben sagen, es lohnt sich total, mit Jesus auf den Weg zu gehen. Es lohnt sich, diesen Weg des Glaubens zu gehen. Es lohnt sich, deinen Weg zu einem Weg des Glaubens zu machen. Es lohnt sich, sich auf diesem Weg des Glaubens zu bewegen. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Aber das heißt kämpfen. Auf diesem Weg, wenn wir ans Ziel kommen wollen, sagt Paulus an Timotheus, hey, kämpfe. Wart ein Kämpfer, Timotheus. Und Timotheus war vielleicht eher ein eingeschüchterter Typ, ein zurückhaltender Typ. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie erreiche ich denn das Ziel? Wie komme ich an dieses Ziel? Wie kann ich kämpfen? Was bedeutet das eigentlich? Wie komme ich an das Ziel? Wie erreiche ich das Ziel? Und jetzt steig mal ein in diesen ersten Timotheusbrief, noch mal ein bisschen tiefer, 6. Kapitel, Vers 10. Die Wurzel, eine Wurzel allen Übels. Und dann merken wir schon, okay, es gibt Übles, es gibt Negatives, es gibt Dinge, die mich auf meinem Glaubensweg aufhalten wollen. Und eine Wurzel des Bösen, was uns niederdrücken, was uns aufhalten, was uns beschweren will, ist die Geldliebe. Nach der haben manche getrachtet und sie sind vom Glauben abgeirrt. Und sie haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Jetzt kannst du sagen, so ein alter Brief, so ein alter Typ, Paulus, wer auch immer. Ich denke anders. Ohne Geld nichts los, ohne Moos nichts los. Und du kannst komplett anders denken, wie die Schrift sagt. Das kannst du machen. Und wir Menschen sind frei. Aber ich stehe heute hier als Pastor dieser Gemeinde. Und ich will uns als wir, Gemeinde, die auf dem Weg ist, wir heißt ja Weg. Ich will uns als wir ermutigen, komm, geh auf deinem Weg des Glaubens, den nächsten Schritt. Mach ihn heute. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber du weißt es. Hoffentlich weißt du es. Hoffentlich bist du nicht so getrieben, dass du gar keine Ahnung mehr hast, wo du überhaupt bist. Hoffentlich hast du ein Ziel. Hoffentlich strebst du etwas an. Und jetzt nicht nur geldliche, materielle Dinge, sondern hoffentlich hast du ein geistliches Ziel. Hoffentlich weißt du, das neue Jahr wird kommen, 2026. Ich möchte, das will ich, Gott, ich will dahin. Ich möchte das gerne erleben. Ich möchte gerne erleben, dass durch mich 2026 eine Person ganz bewusst Jesus kennenlernt. Mein Ziel. Und ich bete dafür und ich ringe dafür. Und ich mag es, macht mich lebendig. Es ist mein Weg. Aber man kann vom Weg abhören und es gibt eine Wurzel, es gibt mehrere. Ist eine Wurzel, ist die Geldliebe. Also so gibt es verschiedene Wurzeln. Wurzel heißt, es ist der Untergrund. Da kommt das Böse her. Daraus kommt es. Etwas Böses, die Geldliebe. Ich will jetzt nicht sagen, dass Geld nicht wichtig ist. Wir alle brauchen Finanzen. Aber es ist die Frage, wen liebe ich? Ich will es nicht weiter ausführen, aber ich will noch sagen, man kann vom Glauben abirren. Und wer sich abirrt, das finde ich ein faszinierendes Wort, er durchbohrt sich selbst. Er durchbohrt sich selbst. In unserer Nachbarschaft war ein ganz sehr bekannter Steuerberater, der Millionenbeträge verwaltet. Und er sagte zu mir, Herr Partner, Sie glauben es nicht, was Sie erleben in diesen Etagen. Wie ganze Familien auseinandergehen wegen 100 oder 10.000 Euro, wobei es um Millionenbeträge geht. So eine Enge, so eine Gebundenheit. Geld ist ein Mammon. Geld kann uns packen. Und wenn dich der am Schlawittchen hat, der nimmt dir die Lebensfreude. Der macht dich enger und enger und enger und enger. Du aber, oh Mensch Gottes, geht es jetzt weiter im Vers 11. Du aber, also es gibt verschiedene negative Momente. Du aber, oh Mensch Gottes, und jetzt kommt es gegen, jetzt kommt das Gegengewicht, jetzt kommt der Gegenpol. Man kann vom Glauben abhören, aber man kann eine Gegenbewegung darstellen. Wollen wir als wir eine Gegenbewegung sein? Ich möchte so gern eine Gegenkultur aufbauen gegenüber dem, was ich um mich herum sehe. Dieser Narzissmus, dieser auf sich, ich will eine Gegenbewegung aufbauen. dieses negative miteinander umgehen, dieses einander hauen und stechen und negativ reden und üben, reden, Gegenbewegung aufbauen. Eine Bewegung, wo man sagen kann, seht, wie lieb die sich haben. Eine Gegenbewegung in unserer Zeit. Du aber, macht ihr das? Spürt ihr das dagegen? Du aber. Als mega aber haut Paulus da rein. Du aber, Timotheus. Und jetzt sagt er nicht Timotheus, er sagt, oh Mensch Gottes. Ja, faszinierend. Faszinierender Begriff. Du Mensch Gottes. Und damit weitet er das auf. Er sagt, Timotheus, du bist ein Mensch Gottes. Aber er weitet auch auf dich und mich. Hiermit kriegt dieser Brief auch eine Weite für uns. Mensch Gottes. Willst du ein Mensch Gottes sein? Oh, ich liebe es, ein Mensch Gottes zu sein. Was ist denn ein Mensch Gottes? Ein Mensch Gottes ist der, Wuppertaler Studienbibel, der mit dem Geist Gottes erfüllte. Ich weiß nicht, ich mache mal kurz einen Exkurs. Ziel dieser Predigt ist, zum einen eine Liebe zu Gottes Wort zu entfachen. Und ich stelle mir jetzt vor, ihr seid im Hauskreis und lest so einen Text, oh Mensch Gottes. Ich weiß nicht, wenn es euch Hauskreisleiter so geht wie mir, dann bin ich jetzt mal aus Tasche raus überfordert. Aber ich bin ja auf meiner Reise nicht alleine und ich habe Gepäck dabei und das empfehle ich jetzt jedem Hauskreisleiter. Das ist eine Wuppertaler Studienbibel. Ist ein Kommentar zur Bibel, aber irgendeinen Kommentar brauchst du. Ich empfehle es euch, empfehle es dir auch ganz persönlich, wenn du die Zeit hast, wenn dich das Wort Gottes interessiert. Wenn du tiefer rein willst, dann grab rein bei so Worten. Und dieser Satz, der Mensch Gottes ist der Pneumatikos. Pneumatikos griechisch heißt mit dem Geist Gottes. Pneuma ist der Geist, der Pneumatikos, der vom Geist Gottes erfüllte. Du aber, oh Mensch Gottes, und jetzt sind wir bei einer anderen Grundlage. Wir waren bei einer Grundlage des Bösen, einer Wurzel des Bösen. Jetzt kommt die Grundlage des Guten. Du wirst das, was ich dir jetzt hier aufmale, nicht erfüllen können. Du wirst den Weg nicht gehen können, ohne dass du Mensch Gottes bist. Und deswegen mache ich das mal hier so rein. Es ist der Heilige Geist hier als zentrales Heilsmittel, als zentrale Person. Der Geist Gottes ist uns als Beistand gegeben in unserem Leben. Er ist der, der neben uns geht, heißt dieses Wort Parakletos. Er geht auf unserem Glaubensweg neben uns. Ja, er wohnt in uns, er ist auf uns, durch uns wirkt er. Der Heilige Geist Gottes. Wir haben dieses Thema Heiliger Geist und seine Bedeutung für die Nachfolge über unser Jahr gestellt. Ich möchte es untermauern. Der Mensch Gottes ist der Mensch, der aus Gottes Geist lebt, der sich von Gottes Geist leiten lässt, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der den Geist Gottes liebt, der ihn immer wieder bittet. Hey, und heute ist eine Möglichkeit, um den Geist Gottes zu bitten, ganz neu. Wir werden einen Segnungstunnel aufbauen hier morgen, hier vorne. Hier werden ein paar Leiter stehen, die Hände heben, so gegenüber. Und du hast die Möglichkeit, da einfach durchzugehen, in aller Ruhe, in aller Gelassenheit. Du musst nicht durchrennen, du kannst auch durchrennen. Aber kannst auch genießen. Und einfach heute so einen Moment schaffen, gleich nach der Predigt, wo du sagst, Heiliger Geist, komm, erfüll mich neu. Und zwar nicht, damit ich irgendwie stark aufgeblasen bin, sondern damit ich gehen kann. Damit ich kämpfen kann. Was bedeutet kämpfen? 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, und jetzt kommt es noch einmal, fliehe diese Dinge. Das war diese Geldliebe, diese Geldgier, fliehe. Es gibt ein Fliehen. Es heißt, wir lassen also hier etwas hinter uns. Wir gehen raus aus diesem Bereich. Vielleicht musst auch du heute einen Schritt rausgehen aus etwas, was dich hält, was dich festhält. Fliehe diese Dinge, aber strebe. Strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Strebe. Glaubensbewegung heißt streben. Nein, kein Streber in der Schule. Wobei, ich finde die Streber gar nicht schlimm. Oder? Wenn da ein Schüler sitzt, ich hatte zwar einen, der hat nur Einser geschrieben. Ich immer Vierer. Ich dachte, wie macht er das? Der war halt da. Der ist halt nach Haus und Hausaufgaben gemacht. Und nicht nur Blödsinn im Kopf gehabt wie ich. Ist mir heute schon klar, aber damals wusste ich es nicht. Keine Ahnung, wie man lernt. Keine Ahnung. Von einem Ziel gehabt. Ich war ein ziellos Dahintreibender als Jugendlicher. Keine Ahnung. Zum Glück habe ich dann meine Frau kennengelernt und plötzlich musste ich Verantwortung übernehmen für ein Kind. Dann war die Ahnung da. Und dann hat mein Leben plötzlich Richtung bekommen. Und dann sind wir gescheitert, wir zwei, Udi und ich. Und dann hat Jesus uns geholt. Das war meine Geschichte in Kurzform. Wichtig ist es, wir streben nach etwas. Wichtig ist es, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Weißt du, ohne Ziel sind wir wie ein Boot, das von den Willen und Wellen und vom Wind hin und her getrieben ist. Wir haben keine Richtung, es wird sich durch uns nichts aufbauen. Wir sagen vielleicht, ja Gott, du musst alles machen. Nee, nee, noch niemandem ist eine gebratene Ente in den Mund geflogen. Die musst du schon jagen vorher. Da musst du gucken, wo die ist. Und dann musst du gucken, wie du die kriegst. Und Gott kann sie dir schenken, aber dann musst du ja auch zubereiten. Versteht ihr das? Es ist so eine Zusammenarbeit von dem, was Gott tut und was wir tun. Er sagt, strebe. Glaubensbewegung, glaubensbewegte Menschen sind von einem Ziel ergriffen und sie streben, sie streben. Und jetzt schauen wir mal, was hier steht. Hier steht Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Ich habe in meiner Bibel, als ich studiert habe und ja, mich reingegraben habe, habe ich immer mit 5 Farben gearbeitet. Und die erste zeige ich euch mal. Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren. Sind das jetzt Dinge, die ich mir erkämpfen muss? Das ist jetzt wichtig, was ich jetzt kommt. Weil sonst führt diese Predigt plötzlich in ein Machen. Das will ich als allerletztes. Weißt du, Glaube, Gerechtigkeit, Gottseligkeit sind Geschenke Gottes. Es sind Verheißungen. Ich habe alle Verheißungen mit Orange in meiner Bibel angestrichen. Alle, die ich gefunden habe, alle orange. Ich muss heute meine große Bibel noch aufmachen, meine Lesebibel. Und alles orange sind Verheißungen. Hat mir geholfen. Ich gebe es euch einfach weiter, wenn du am Anfang bist von meinem Glaubensleben, mal deine Bibel an. Arbeit nicht nur auf dem Handy. Kann man auch auf dem Handy, aber ich finde, es ist mal viel, viel leichter. Und dann aber alles, was meine Nachfolge betrifft, mein Handeln heißt strebe. Also ich strebe danach, diese Verheißungen Gottes zu kriegen. Ich meine, wie wäre das als Papa? Du hast deinem Kind ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Aber dem Kind ist es sowas von schnutzegal. Papa, trag's mir doch in mein Zimmer. Kannst du noch auspacken für mich? Versteht ihr? Diese Haltung ist nicht die, die Gott ehrt. Aber wenn das Kind kommt, Papi, hast du ein Geschenk für mich? Was steckt denn drin? Komm, sag's mir doch. Macht ihr, wenn das so die, Gott, was hast du denn vor mit mir im neuen Jahr? Was machst du denn? Ja, plötzlich ist da was drin. Plötzlich ist da ein Kind, das weiß, der Papa hat was für mich und er hat sich Gedanken gemacht und er kennt auch das Richtige für mich. Plötzlich kommt, ist was Prickelndes im Leben. Aber schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt und wirtschaftlich sieht es eh nicht gut aus, geht alles in den Bach runter und ich weiß nicht. Hey, forget it. Lasst uns Menschen sein, die um geistliches Gut ringen, die ein Leben im Glauben führen und im Glauben gehen. Strebe nach Gerechtigkeit. Gottseligkeit übrigens ist hier das Wort Eusebia, das benutzt wird, was Ehrfurcht heißt. Glaube ist letztendlich ein Geschenk, es ist die Frucht des Geistes. Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist Gottes. Liebe aus ungeheucheltem Glauben will der Geist Gottes hervorbringen. 1. Timotheus, 1. Kapitel. Und dann haben wir dieses Wort Ausharren. Aber jetzt nicht die harten Kämpfe und Ausharren. Sanftmut, Weichheit, Demut, dem anderen helfen. Aber innerlich fest und überzeugt. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren und mit reinnehmen in das, was aus meiner Sicht Timotheus hier hört von Paulus, was sein Herz war. Und schau doch das Leben von Paulus an. Er hat es gelebt, oder? Schau dir den Mann an. Von nichts aus der Ruhe zu bringen, von nichts abzuhalten. Aber gesteinigt, er steht wieder auf. Er ist abgesoffen. Er steht wieder auf. Oh, ein Huhn, es war eine Maschine. Aber warum war er die Maschine? Das wird bei ihm völlig klar. Ich gehe noch weiter. Ich überspringe das jetzt. Noch einmal, Vers 12, 1. Mose 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das Gute, bekenne vor vielen Zeugen. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Manche fragen sich ja, was ist meine Berufung? Ich habe keine Berufung, wenn ich nur Pastor wäre, hätte ich eine Berufung. So ein Quatsch. Jeder Christ ist berufen, hat zugerufen, ewig zu leben. Das ist deine Bestimmung. Das ist dein Ruf. Dort bist du hineingerufen. Du bist an Gottes Herz gerufen, in seine Nähe, weil Ewigkeit heißt nah bei ihm. Ihn sehen, wie er ist, bei ihm ankommen. Oh, when the saints go marching in. Bei ihm ankommen. Das heißt, das ist unsere Berufung und unsere Bestimmung. Unsere Berufung ist nicht hier auf der Erde ein großes Leben zu führen. Ja, im falschen Sinne ein großes Leben, groß rauszukommen. Wir sind berufen, bei ihm zu sein, in eine Ewigkeit hineinzugehen, in ein heiliges Leben. Und ergreife es. Das ist der nächste Begriff hier. Ergreifen. Etwas ergreifen. Hängt mit dem Streben natürlich eng zusammen. Etwas ergreifen. Weißt du, das Kreuz, der Tod Jesu, er hat keine Auswirkung, wenn Menschen es nicht ergreifen. Ergreife die Vergebung. Gott sagt, ich vergebe dir deine Schuld, ergreif es. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hier haben wir das dritte Wort. Und damit merkt ihr, wir sind schon bald gleich auf der Ziellinie. Ergreifen, bekennen. Ich stelle mich dazu. Und ich möchte an der Stelle noch ein bisschen stehen bleiben. Ich glaube, dass Gott uns hierher gesetzt hat als wir, damit wir ihn in Esslingen bekannt machen. Und das war der Reformationsgottesdienst ein Stück weit. Und es sind viele Veranstaltungen. Aber, ihr Lieben, jetzt kommen drei Veranstaltungen, die ich euch zeigen will. Und ich will uns einladen. Wir werden eine Glaubensbewegung. Lasst uns Menschen sein, die nicht nur nah bei Gott sind, sondern auch nah bei anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die Aktion Druckerpresse ist so ein erstes Momentum, was jetzt ansteht. Man kann sich jetzt anmelden. Hier habt ihr ein paar Anmeldungen. Draußen im Foyer sind noch welche. Eine E-Mail an den Herrn der Dinge. JC, das ist die E-Mail-Adresse, steht da drauf. Warum nicht 2 Stunden? Ihr seht es im November. Wir sind vom 25. November bis 22. Dezember auf dem Mittelaltermarkt. Warum nicht 2 Stunden investieren deiner kostbaren Zeit, um mitten rein in die Stadt zu gehen? Und dein Glauben zu bekennen. Ich garantiere dir, es wird dich stark machen. Du wirst stärker von diesem Einsatz rausgehen, wie du reingegangen bist. Glauben stärker, weil der Glaube ist wie ein Muskel. Wenn du den einsetzt, wenn du in eine Situation hineingehst, wo du Glauben brauchst, dann macht es den Muskel stark. Jedes Mal. Ich lade dich ein, komm. Und da gibt es kein falsch und kein richtig. Wir drucken mit den Leuten ganz, ganz einfach. Selbst wenn du den Mund nicht aufkriegst, was zu sagen. Du druckst, du zeigst denen, wie sie selber einen Vers drucken auf ein Blatt Papier. Wie damals der Gutenberg, der die Bibel gedruckt hat. Und wir drucken einen Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das die Welt niemand verloren geht. Das drucken wir und dann geben es wir. Und ich garantiere dir, dir wird was einfallen dazu. Auch wenn dir gar nichts einfällt, dann gib es ihnen die Einladung zu unseren Weihnachtsgottesdienst. Das ist das Nächste. Unser Weihnachtsgottesdienst steht an. Everlasting Hope, Hoffnung, die bleibt, ist das Thema. Schon ganz viele Vorbereitungen laufen. Es wird ein cooler, starker Gottesdienst. Aber weißt du, wenn deine Nachbarn, deine Freunde nicht wissen, dass da hier dieser Gottesdienst stattfindet, merkt ihr was? Wir müssen es bekannt machen. Jesus schickt seine Leute an die Hecken und Zäune, predigt das Evangelium, haut es raus, redet davon. Und da merke ich, da braucht es noch mehr Glauben von uns. Wir sind eine sehr freundliche Gemeinde. Hängt vielleicht mit mir zusammen. Ich bin auch so. Ich sage mal, ich definiere jetzt mal die Freundlichkeit. Weißt du, der andere, ich will ihm nicht zu nahe treten. Aber wer bin ich jetzt, der ihm von Jesus erzählt? Vielleicht mag er es gar nicht hören. Das blockiert mich. Ja? Und das hält mich ab. Ich würde am Ganzen, aber ich will dir nicht zu nahe treten. Das sehe ich im Auge von manchen Leuten, oh, die wollen doch gar nichts hören. Dann lasse ich es. Aber hey, warum eigentlich? Ich bete, dass Gott meinen Glauben stärkt und mich mutiger macht, sein Evangelium bekannt zu machen. Es ist die beste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Es gibt keinen anderen Weg ins Leben. Es ist die Botschaft von einem Weg, der ins Leben führt. Und jeder von uns, ich habe so viel mit Jesus erlebt und du auch. Wir können einfach erzählen von dem, was wir erlebt haben. Also, lade ein, sprech mit deinen Freunden hier, auch am Kontaktpunkt. Sind diese Einladungen sind jetzt da. Everlasting Hope, auch am Kontaktpunkt. Nimm welche mit und überleg, bete, komm mit Menschen in Kontakt, die du am Heiligabend einladen wirst. Und dann im Januar ein Alpha-Kurs. Ich finde, es ist ein genialer Dreiklang. Mega, oder? Druckerpresse, die Stadt, Gottesdienst, unser persönliches Umfeld. Und dann Leute, die dann da sind, einladen in Alpha-Kurs. Du kannst den Glauben lernen. Was bedeutet Glaube? Ganz einfach. Wir essen miteinander, Vesper, und dann reden wir drüber. Ich wollte euch diese Strategie einfach heute zeigen. Und ich will euch einladen, bitte betet mit. Komm, sei mit dabei. Setz dich im Glauben in Bewegung. Glaubensbewegung. Ich bin am Ende. Glaube heißt letzten Endes. Nein, ich bin nicht am Ende. Ich will jetzt schließen an dieser Stelle. Aber mein Herz brennt. Mein Herz brennt sowas von davon, dass wir, als wir unseren Auftrag, Menschen in die Nachfolge zu begleiten, in die Nachfolge zu führen, ernst nehmen. Aber zum Abschluss vom Timotheusbrief. Glauben heißt, das wirkliche Leben ergreifen. Ergreife das wirkliche Leben. Ergreife es. Streb danach. Bekenne, stelle dich dazu. Es wird dich stark machen. Und fliehe, was dich halten will. Geh den Weg des Glaubens. Timotheus, lass dich nicht durcheinander bringen. Von Anfechtung, von Verfolgung, von Verführung. Ergreife das wirkliche Leben. Und das ist so eine Geschichte. Ihr könnt gerne kommen als Team. Der Königssohn, ein Königssohn, tritt vor die drei stärksten Ritter seines Vaters. Karlheisel, Alon und Kassidon. Und er sagt, der Vater wird die Prinzessin, seine Tochter, dem Ritter zur Frau geben, der als erster den Schierlingswald durchquert. Oh, es ist eine Reise zum Schloss. Und ihr müsst durch den Schierlingswald durch und die Ritter erschauen. Schierlingswald, dunkles Gehölz, man sieht die eigenen Hände vor Augen nicht. Es gibt dort die Hoffnichtse. Kleine, listige, schlaue Gestalten, die einen versuchen zu überwältigen und vom Weg abzubringen. Noch keiner hat es durch den Schierlingswald richtig durchgeschafft. So viele sind schon dort drin umgekommen. Und man munkelt, dass die Reisenden, die durch den Schierlingswald wollten und nicht durchgekommen sind, jetzt die Hoffnichtse sind. Der Schierlingswald. Und dann fragt einer, Karl Heisel, der Stärkste, ja, gehen wir allein da durch? Und du merkst, wie schon der Stärkste so gezittert hat, wow. Ich allein dadurch, allein komme ich ja da nie durch. Nein, sagt der Königssohn, nicht allein, du darfst dir einen Begleiter wählen. Einen Begleiter wählen. Und dann fragt Alon, der Schnelle, ja, wie finden wir den Weg? Alon war der Schnellste. Wenn die anderen noch standen, da war der schon durch. Er war ein unfassbar schneller Krieger. Aber wie finden wir den Weg? Weil alle Schnelligkeit nützt nichts, wenn du nicht weißt, wohin. Wie finden wir den Weg? Wie kommen wir da an das Ziel? Und der Königssohn sagt, dreimal am Tag wird der Vater, der König vom Schloss, mit dieser, zeigt eine Elfenbeinflöte, mit dieser Flöte eine Melodie spielen. Und der Sohn spielt sie vor. Eine wunderschöne Melodie. Ihr werdet diese Melodie dreimal hören. Und ihr müsst durch den Schierlingswald zum Schloss. Und wenn ihr gut hinhört, wird damit die Melodie euch die Richtung geben. Hört auf die Melodie. Und du wirst die Richtung finden. Okay. Der letzte Kessel dann fragt, er war der Aufmerksamste, vielleicht der Weiseste von allen dreien. Ja, gibt es von der Flöte nur eine Flöte? Nein, es gibt zwei. Die, die ich hier habe und die, die der Vater hat. Und nur diese beiden Flöten spielen diese Melodie. Also dann geht's los. Sie machen sich, sitzen auf ihre Pferde, gehen los durch den Wald. Und im Schloss wird gewartet. Tage vergehen. Immer jeden dreimal am Tag wird vom Schloss aus die Flöte geblasen und Ausschau gehalten, welcher der drei Ritter kommt als erstes durch den Wald durch. Wer schafft es? Wer schafft es, den Schierlingswald zu durchqueren? Und plötzlich sehen sie zwei Gestalten, die da rauskommen. Kleider zerfetzt, Pferde weg, aber sie kommen aus dem Wald raus, sie kommen über die Lichtung und im Schloss rufen, es kommen zwei. Die Festbankett wird aufgefahren, ein Begrüßungskomitee zu den zwei runtergebracht und sie werden reingeführt in das Schloss. Und jetzt sind alle erwartungsvoll am Schlossabend, am Festabend. Wer war es jetzt? Und die Tür geht auf und Kasidon kommt da rein. Oh, Kasidon war es. Nicht der Stärkste, nicht der Schnellste, der Weiseste. Ja, wie habt ihr das geschafft? Erzähl mal, Kasidon, was ist passiert? Es war fürchterlich. Wir waren kaum drin im Wald. Plötzlich kamen diese Hoffnichtse von überall her, aus allen Winkeln. Sie haben uns die Pferde geraubt. Wir hatten kaum eine Möglichkeit, da zu widerstehen. Aber das Schlimmste war, sie haben die Melodie nachgeahmt. Und wir wussten irgendwann nicht mehr, wo ist die Richtung, wo ist das Ziel? Das war das Schlimmste. Ich weiß nicht, was mit Alon ist und mit den anderen beiden ist. Ich habe keine Ahnung, aber es war unfassbar schwierig. Ja, wie habt ihr es dann geschafft? Ich habe ihn den richtigen Begleiter gewählt. Und die Türe geht auf und der Königssohn selber kommt rein. Ich habe ihn den Königssohn als Begleiter gewählt. Und während wir reinritten, hat er mir ständig die Melodie vorgespielt. Ständig. Ich kenne die Melodie. Ich kann sie heraushalten aus tausend anderen. Mich bringt niemand mehr durcheinander. Und so wusste ich genau, wo die richtige Flöte gespielt wird. Und so habe ich ihn weggefunden. Vater im Himmel, danke, dass du bei uns bist und für uns bist. Vater, danke, dass du uns nach Hause lockst mit deiner Melodie. Du bist mein geliebtes Kind. Danke, dass dein Geist mit uns geht und uns führt und leitet. Danke, dass dein Geist uns immer wieder neu die Richtung gibt, das Ziel zeigt. Ich bete jetzt für uns hier als wir und für jeden, der heute hier da ist. Du kennst sein persönliches Leben. Ich will dir das zusagen, Gott kennt dein persönliches Leben. Er weiß genau, wo du stehst. Dein Leben ist vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Und er liebt dich. Er liebt dich. Und er hat ein großes Ziel, dass du nach Hause zu ihm kommst, dass du am Weg ankommst, dass dein Glaubensweg mit Herrlichkeit und Freude und Triumph und Sieg gekrönt wird. Das ist sein Ziel. Und er will dir damit helfen. So segne ich dich jetzt in Jesu Namen, dass du heute in diesem Gottesdienst erlebst, wie Gottes gute Hand dich führt und leitet. Und während jetzt das Lobpreisteam in die Anbetung geht, lade ich die Leiter ein, die da sind. Kommt ihr bitte nach vorne und macht hier so einen kleinen, keinen kleinen, einfach einen Segenstunnel. Darf ich euch bitten zu kommen? Und jetzt bitte ich alle Leiter, egal ob du Roy Ranger Leiter bist, ob du Kids Time Leiter bist, du, wenn du Verantwortung für andere Menschen unserer Via hast, komm du und stell dich hierher. Und ich bitte euch, dass ihr die Hände hebt, dass ihr euch gegenüberstellt und einfach die Hände ausbreitet wie einen Tunnel. Ja, genau. Macht mal hier. Ihr könnt ein bisschen zusammenstehen, dass es auch ein richtiger Tunnel ist. So, genau. Jetzt müsst ihr hier vorne vielleicht noch rein, dass man hier reinkommen kann. Ja, ein bisschen enger zusammengehen. Dorothea, dass man neben dir reinkommen kann in den Tunnel. Ein bisschen enger zusammenkommen. Okay. Nehmt ihr mal die Hände hoch, bitte. Schaut, es sind segnende Hände, durch die ihr durchgehen könnt. Keiner muss jetzt hier durchgehen. Bitte. Du kannst auf deinem Platz jetzt sitzen und mit Jesus reden. Aber ich lade dich ein. Und ich lade dich ein, etwas zu ergreifen. Ich lade dich jetzt ein, rauszugehen aus deiner Reihe und zu sagen, ich ergreife. Ich ergreife heute vielleicht das Thema Glaube. Mach mich, Gott, schenk mir. Ich ergreife dieses Geschenk des Glaubens. Ich will heute dieses Geschenk des Glaubens nehmen. Oder ich brauche das Geschenk der Sanftmut. Gott, mach mich bitte. Mach mich zu einem sanftmütigen Menschen. Ihr braucht es nicht, wahrscheinlich ist es schwer. Ihr müsst nachher noch lange oben halten. Ich wollte es nur mal zeigen, dass die anderen das sehen. So wird es nachher aussehen. Nicht, dass ihr nachher, ja, dass eure Muskeln platzen oben an der Schulter. Etwas ergreifen, was Gottes Geist dir zeigt. Glaubst du, dass ich glaube, dass das geschieht? Und dass du gesegnet wirst, wenn du hier durchgehst. Der Brief endet, und mit diesem Satz ende ich jetzt hier auch. Die Gnade, ist der letzte Satz des ersten Timotheusbriefes. Die Gnade sei mit euch. Gnade heißt kostenloses Geschenk. Das Gut des Himmels wird dir geschenkt. Aber es liegt an dir, ob du es nimmst. Ob du es wirklich willst. Du kannst es empfangen heute. Leb in der Gnade. Amen.